Armutszeugnis. Der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Ja, hallo alle miteinander und herzlich willkommen zur 20. Folge von Armutszeugnis, dem Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo Sabine.
Hallo Eva.
Wir haben hier heute die zweite Folge unserer Doppelfolge, wo wir uns näher befassen mit dem Zusammenhang zwischen sozioökonomischen Krisen und dem Erstarken der Rechten. Und vielleicht nochmal vorweggeschickt, wir haben beide Folgen Ende Juli aufgezeichnet. Im ersten Teil haben wir uns mehrere Studien angeschaut, die beobachtet haben, wie nach staatlichen Kürzungen oder aufgrund von steigenden Lebenshaltungskosten oder aufgrund auch von wirtschaftlichen Abstiegsängsten insgesamt und besonders auch nochmal in vom Strukturwandel betroffenen Regionen, wie deswegen Rechte oder Rechtsextreme an Stimmen dazugewinnen können. Wir haben natürlich auch ein bisschen was Widersprüchliches gesehen, als wir uns diese Studien angeschaut haben.
Genau, also zum Beispiel haben wir auch gesehen, dass auch wohlhabendere Regionen, dass es da einen starken Stimmenzuwachs gab, jetzt in Deutschland für die AfD. Wir haben auch thematisiert, dass es durchaus auch Wohlhabende und Reiche gibt, die rechts wählen. Dass es natürlich auch rechtsradikale Regimes gibt. Da haben wir auch kurz über die USA gesprochen. Also es ist widersprüchlichere Lage, als diese Studien erstmal nahelegen würden.
Genau, beziehungsweise man muss einfach ergänzend noch andere Dinge mit dazu denken, ganz unbedingt.
Mhm,
ja. Und wir sind in der letzten Folge ja auch schon auf die Frage eingegangen, warum die Leute nicht links wählen, wenn doch das Soziale der Grund sein soll, dass es so einen Rechtsruck gibt. Ja, da steht ja die Frage im Raum, warum wählen die Leute dann nicht eher links, wenn irgendwie gekürzt wird und sie mit weniger Geld auskommen müssen. Und da sind wir unter anderem auch auf die Debatte gestoßen, wo gesagt wird, ja, die Sozialdemokratie, auch ein Teil der Intellektuellen, und der Linken in verschiedenen Ländern, die haben eben die Arbeiterklasse im Stich gelassen, beziehungsweise zugespitzter gegen deren sozialen und ökonomische Interessen ja sogar Politik gemacht. Ne? Also Stichwort in Deutschland zum Beispiel Agenda 2010 unter Rot-Grün. Und das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt, da haben wir eben die mangelnde politische Repräsentation, ne, das Gefühl verlassen und verkauft worden zu sein quasi von Parteien, die ehemals eigentlich die Parteien waren, die die ArbeiterInnenklasse vertreten haben oder sich das zumindest auf die Fahnen geschrieben hatten. Das haben wir uns alles schon mal angeschaut und heute wollen wir noch mal vertiefend reingehen, denn das ist nötig bei dem Thema. Wir widmen uns heute genauer der Frage, woran rechte Parteien bei ihrer Mobilisierung eigentlich unter anderem so im Alltagsverstand andocken können und was uns das eigentlich alles über unsere Wirtschaft erzählt. Und Sabine, du hast dich dafür wieder umgetan und ich bin sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
Wir haben tatsächlich auch letztes Mal schon so angekündigt, dass wir uns diesen Fragen immer so ein bisschen schrittweise entwickelnd nähern und ich möchte jetzt genau in diesem Sinne auch erst noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass diese Studien, über die wir letztes Mal gesprochen haben, so ein bisschen auch nahelegen, dass wir es mit einem relativ plötzlich aufgetretenen Phänomen des Erstarkens der Rechten zu tun haben. Sieht auch ja auch erstmal so aus, ne? Zunahme von rechten Parteien, Zunahme von Zustimmungswerten und so weiter. Auch dieser Begriff Rechtsruck, der oft verwendet wird, legt es auch ein bisschen nahe, als sei jetzt plötzlich die ganzen Gesellschaften plötzlich nach rechts gerückt. Und da wären wir schon mal bei einem ersten wichtigen Aspekt, den man hier noch dazu erwähnen muss bei dieser ganzen Thematik. Nämlich wir wissen aus der Forschung, dass rechte Ideologien schon sehr, sehr viel länger, um es mal so zu sagen, in den Köpfen der Menschen verankert sind.
Und genau dazu wirst du uns heute etwas erzählen. Und du beziehst dich da vor allen Dingen auf einen Forscher, nämlich Willem Heidmeier. Und man muss auch fairerweise dazu sagen, auf sein Team und die Arbeit aus seinem Team. Und warum gerade Willem Heidmeier, beziehungsweise was hat er und was hat sein Team erforscht?
Genau, Heidmeier ist ganz bekannt. Also er ist Soziologe, Konfliktforscher, Bielefelder. Und er hat sein ganzes Wissenschaftlerleben lang sich mit den Einstellungen und den Denkmustern beschäftigt, in denen Menschen bestimmte Gruppen zugerechnet werden. Und diese Gruppen werden dann abgewertet. Heidmeier hat schon 1987, das muss man sich mal vorstellen, vor fast 40 Jahren, hat er eine Studie veröffentlicht, die hieß Rechtsextremistische Orientierungen bei Jugendlichen. Und er kam da schon zum Ergebnis, dass rechtsextreme Einstellungen unter Jugendlichen kein Randphänomen sind, sondern dass die in allen gesellschaftlichen Schichten und Milieus verbreitet sind. Allgemein kann man sagen, das gibt so ein bisschen die Literatur her, die Studienlage her, war in den alten Bundesländern schon zu Beginn der 80er Jahre bei mehr als 10% der westdeutschen Bevölkerung nachweisbar, dass sie eben solche menschenfeindliche, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit denken, dass das schon in ihren Denkmuster vorhanden ist. Das wurde aber zu der Zeit noch überhaupt nicht in so einer spektakulären Weise öffentlich sichtbar. Es war sogar so, dass es teilweise überhaupt nicht ernst genommen wurde, was Heidmeier da veröffentlicht hat.
Ein Stichwort, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Was ist das genau?
Das ist ein Konzept, was tatsächlich auch auf ihn und sein Team zurückgeht, worauf sich auch sehr viele beziehen. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bedeutet, ich hatte es gerade ganz kurz gesagt, es werden Gruppen konstruiert und die werden dann abgewertet und zwar mittels den Ideologien der Ungleichwertigkeit. Das sind alles wirklich so sperrige Begriffe, die Heidmeier aber selber als sperrig bezeichnet. Ideologien der Ungleichwertigkeit, das gibt die Legitimation, das ist die Ideologie der Rechtfertigung, dass man andere Menschen abwerten kann, aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen. Und diese Gruppen, da gibt es ganz viele verschiedene Gruppen, die er da aufzählt und auch untersucht hat, die oftmals gebündelt auftreten, also wo dann gleich mehrere Gruppen abgewertet werden und die sich aber historisch auch verändern können, je nach historischer Situation. Und ich nenne mal nur ein paar, also dazu gehört Antisemitismus, Rassismus, die Abwertung von Obdachlosen, die Abwertung von Sinti und Roma oder von Menschen, von Flüchtenden oder die Abwertung von Langzeitarbeitslosen, von Transmenschen, von Homosexuellen und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und Heidmeier hat eben in Langzeitstudien über Jahre hinweg immer wieder Befragungen gemacht, um rauszufinden, wie diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in der Gesellschaft verankert ist. Das ist bei Suhrkamp erschienen, das sind jetzt schon relativ viele Bücher, die heißen Deutsche Zustände, kennt bestimmt der ein oder andere. Was ich wichtig finde hervorzuheben, dass er eben immer wieder darauf verwiesen hat und immer wieder belegen konnte, dass das diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit kein Randphänomen ist, sondern eben aus der Mitte kommt. Ich will da jetzt gar nicht so ins Detail darauf eingehen. Mir war jetzt nur wichtig, darauf hinzuweisen, dass das eben schon sehr lange ein Muster in der Bevölkerung ist. Und was aber tatsächlich seit einigen Jahren neu ist, das hatten wir auch in der letzten Folge schon, ist, dass durch dieses Entstehen von Parteien, die rechts oder rechtsextrem sind, dieses verankerte Denken einen Anker gefunden hat. Also das nennt Heidmeier auch so, ne? Also es gibt plötzlich ein politisches Angebot. Und Heidmeier nennt dieses Vorhandensein dieser Denkmuster in den Köpfen der Menschen übrigens einen gesellschaftlichen Vorrat. Ja. Und es gibt andere, die sprechen ganz analog dazu, ein bisschen drastischer von einem faschistischen Potenzial, was diesen kapitalistischen Gesellschaften inneliegt.
Mhm. Und wo verortet Heidmeier die Gründe für diese Ideologie? Also kann man das überhaupt in wenigen Sätzen mal so prägnant erklären?
Ganz schwer, weil das ist ein sehr umfassendes Konzept, was er und sein Team da über die Jahre entwickelt haben. Ich versuche es mal verboten verkürzt zu erklären. Also er nennt vor allen Dingen als ganz zentralen Grund eine soziale Desintegration als Grund. Also das bedeutet, Menschen erleben durch einen äußeren Einfluss wie ökonomische Krisen, die Auswirkungen haben auf das Soziale, erleben zum Beispiel Verluste von stabilen sozialen Bindungen, von gesellschaftlicher Teilhabe, von Zugehörigkeit. Also allein schon, wenn du zum Beispiel deinen Job verlierst, verlierst du ein gewohntes Umfeld, bist einfach raus, ja, hast die Kollegin nicht mehr, bist dann arbeitslos. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, das er auch nennt, also Beispiele durch Arbeitslosigkeit, auch durch Ausgrenzung, dann das Thema Statusverlust ist sehr wichtig. Das hatten wir in der letzten Folge nochmal, ne, dass man aus verschiedenen Gründen Angst hat, im Status zu verlieren oder ihn auch tatsächlich verliert, gerade wenn man in die Arbeitslosigkeit rutscht oder sogar in Bürgergeld oder wie das früher hieß, Hartz IV. Es kommt damit zu einer Entsicherung aus der sozialen, gesellschaftlichen Aufgehobenheit, sage ich jetzt mal, und damit zu einer Verunsicherung, also Entsicherung und Verunsicherung. Und es kommt zu, und das fand ich ganz wichtig und interessant, er nennt es Anerkennungsverletzungen. Also wenn jetzt zum Beispiel, das ist wirklich nur ein Beispiel, in deinem Ort alles zurückgebaut wird, es fährt kein Bus mehr, der Einkaufsladen macht dicht, die Post wird zugemacht, ja, du erfährst da quasi von, du bist hier nicht mehr wichtig. Wie du hier zu leben hast, ist scheißegal, ja. Du bleibst zurück, ja, die Leute ziehen alle weg, also die, die es können. Jetzt sage ich mal so, die Frauen machen jetzt auch noch Karriere, ja. Also es ist, wie man es drehen und wenden will, finden auf verschiedenen Ebenen Anerkennungsverletzungen statt. Und ich möchte nochmal, das ist jetzt mein eigenes Wort, darauf hinweisen, dass das auch etwas ist, was ja schon in der Schule beginnt, weil wir in dieser Gesellschaft eine starke Selektionsgewalt haben, die sehr früh anfängt, dass du schon in der Konkurrenz um, welche weiterführende Schule kannst du besuchen, wie wirst du von zu Hause gefördert, können dir deine Eltern die Klassenfahrt leisten, kannst du die Markenklamotten anziehen, die deine Mitschülerinnen, tausend solche Sachen in dieser sehr, sehr stark Selektionsgesellschaft führen zu diesen Anerkennungsverletzungen, wenn sich da was zum Negativen dann auch noch zusätzlich verändert. Um diese Unsicherheit zu kompensieren, diese Verunsicherung, diese Entsicherung, so erklärt Heidmeier dann, suchen Menschen nach neuen Bedeutungen, nach neuen Zugehörigkeiten und vor allem nach neuen Anerkennungsquellen. Ja, also das kann sich dann auch in abwertenden Einstellungen gegenüber Schwächeren äußern, weil das ist ja das Wesentliche an Abwertung. Wenn du jemanden abwertest, wertest du dich selbst automatisch auf. Ja.
Mhm.
Und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder sogar, wenn Gewalt ins Spiel kommt oder Extremismus, sind Erscheinungsformen dieser Abwertung, die dann zur eigenen Aufwertung führt. Und Gewalt, das fand ich auch nochmal einen interessanten Punkt, Gewalt ist wirklich ein sehr probates Mittel, um Anerkennung zu finden. Ja? Also wenn du leise bist und still dich zurückziehst, dann sieht dich keiner. Ne? Aber wenn du gewalttätig wirst, dann kriegst du alle Aufmerksamkeit der Welt und in bestimmten Gruppen dann eben auch eine Anerkennung. Das ist jetzt wirklich eine sehr verkürzte Darstellung, aber so ungefähr in die Richtung kann man das, glaube ich, so zusammenfassen.
Mhm. Du hattest ja gerade schon was gesagt über so Settings, sag ich mal, Alltagsmomente, die sowas begünstigen, so ein Gefühl von Entsicherung. Aber gibt es da noch andere Punkte, die wichtig drin sind?
Ja, also was ich ganz jetzt nochmal beim Nachlesen interessant fand, Heidmeier guckt sich an drei verschiedene Bereiche, nämlich einmal natürlich die kapitalistische Ökonomie, in der wir leben. Dann guckt er sich an, wie sozial integriert sind die Menschen in diesen Ökonomien und wie ist da die Demokratie beschaffen. Und diese drei Bereiche, die Ökonomie, die Integration und die Demokratie, die haben Wechselwirkung untereinander, ja. Und unter dem Aspekt dieser Wechselwirkung, wie wirkt was auf das andere, also um mal ein Beispiel zu nennen, die kapitalistische Ökonomie, wie die sich entwickelt, wie krisenhaft oder nicht, wirkt sich natürlich auf die soziale Integration aus, logischerweise. Und das hat dann auch Auswirkungen auf die Demokratieakzeptanz. Ne?
Mhm.
Und er guckt sich halt an, wie hat sich dieses Wechselverhältnis verändert über die Jahre im Zeitalter der Globalisierung. Und das fand ich einen ganz spannenden Punkt. Er hat sich angeguckt, wie beeinflusste die Globalisierung die soziale Integration nach innen, innerhalb der einzelnen Länder und damit wiederum die Demokratie. Und wie haben das Menschen in den jeweiligen Ländern individuell verarbeitet, diese Entwicklung? Ne? Und da sagt er eben ganz klar, Globalisierung des Kapitalismus bedeutet, die nationalen Standorte stehen verstärkt zueinander in Konkurrenz. Und im Ergebnis kommt er dann darauf, dass durch die Globalisierung im Ergebnis die Verschärfung der Weltmarktkonkurrenz zu einem autoritären Kapitalismus geführt hat. Dieser autoritäre Kapitalismus hat nach innen zu einer sozialen Desintegration geführt und das dann wiederum ging einher mit einer Demokratieentleerung. Dafür gibt es jetzt unglaublich viele Beispiele, die er da nennt. Da will ich gar nicht drauf eingehen, aber ich glaube, man kann mit den Begrifflichkeiten schon ungefähr was anfangen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, viele Leute können damit ja auch was anfangen, weil wir hier auch häufiger schon mal darüber gesprochen haben, wie so im Zuge des neoliberalen Zeitgeistes als so eine Ausformung eines autoritären Kapitalismus dann eben auch die ganzen Punkte von Marktlogik steht hoch im Kurs, Austeritätspolitik, also Sparpolitik, Wettbewerbsideologie und so weiter. Also, dass das sozusagen bei vielen Leuten ja schon präsent ist, ne, das haben wir oft auch erwähnt, dass das eine Rolle damit drin spielt. Aber ich fand jetzt auch nochmal interessant, dass du sagst, er setzt das vor allen Dingen nochmal im Zusammenhang mit der Globalisierung.
Genau, wie du sagst, wir haben das in diese Doppelfolge zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit auch nochmal erklärt. Da haben wir gesagt, Kapital vergleicht sich auf dem Weltmarkt über solche Fragen wie, wo kann das Kapital am günstigsten produzieren? Wo sind die Löhne am niedrigsten? Wo ist die Produktivität am höchsten? Wo sind die Umweltauflagen niedrig? Wo sind die Steuern fürs Kapital niedrig? Wo ist die Bürokratie schlank und so weiter? Ne? Wo gehen die Sozialausgaben runter? Ist immer alles gut fürs Kapital? Und insofern ist es auch ganz logisch, dass genau das natürlich enorm viele Auswirkungen hat auf die innere Verfasstheit der jeweiligen Nationalstaaten.
Mhm. Ja, und das geht ja dann auch immer einher, wir sehen es ja gerade auch wieder ganz aktuell, ne, mit so einer Anrufung und Aufforderung an uns alle, dass wir uns jetzt super anstrengen müssen, um die deutsche Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Also wir müssen alle den Gürtel enger schnallen, gemeint sind natürlich immer nicht alle. Wir sollen länger und schneller und billiger arbeiten zum Beispiel.
Genau, und was damit auch einhergeht, ist eine wirklich sehr viel stärkere Betonung der Eigenverantwortung. Ja, ihr könnt euch jetzt nicht mehr auf den Sozialstaat verlassen. Jeder ist seines Glückes Schmied und eben dieses ganze neoliberale Mindset, was schon seit ein paar Jahrzehnten rumspukt, geht damit natürlich auch einher.
Das haben wir in vielen Folgen ja immer wieder mal zum Thema gemacht.
Richtig. Und der autoritäre Kapitalismus, den er da so nennt, der bedeutet, um es nochmal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, das ist ein Zustand, in dem eben die Normen der Marktwirtschaft die ganze Gesellschaft durchdringen, in dem die soziale Sicherheit schwindet und in dem natürlich auch die Repression dann steigt. Ja? Und also das macht ja auch Sinn, wenn ich die soziale Sicherheit zurückfahre, dann wird natürlich nicht umsonst gleichzeitig der Polizeiapparat gestärkt und so weiter. Ne? Kriminalität und Armut hängt eng miteinander zusammen. Und Menschen erleiden eben diesen berühmten Kontrollverlust und werden dann empfänglich für autoritäre, für demokratiefeindliche und diskriminierende Angebote.
Da werden aber vielleicht einige HörerInnen trotzdem fragen, naja gut, aber so 1:1 als automatische Folge ist ja vielleicht nicht direkt einsichtig, warum die Leute dann rechts wählen und warum sie nicht eher links wählen, also eher Parteien, die wieder für mehr Umverteilung, für eine größere Solidarität und so weiter stehen.
Was wir schon thematisiert hatten, wo wir ja auch gesagt haben, als ein Grund wird eben genannt, dass die Sozialdemokratie, ich sage es mal, verkackt hat. Ja, aber es kommt noch ein anderer interessanter Grund dazu, wie ich finde, nämlich es hat sich über die Jahre, das ist auch was, was die Forschung ergibt oder gezeigt hat, ein bestimmtes Denken oder bestimmte Haltung durchgesetzt in den Köpfen der Menschen, die diese neoliberale Wettbewerbspolitik und die Individualisierung wirklich tatsächlich verinnerlicht haben, ganz fest als Überzeugung. Und da kann man als Beispiel die Mitte-Studie von 2022-23 nennen.
Vielleicht ganz kurz, die Mitte-Studie, das ist ja, wenn ich mich recht erinnere, eine regelmäßig durchgeführte sozialwissenschaftliche Untersuchung. Friedrich-Ebert-Stiftung, glaube ich, ist sozusagen also Initiator dieser Studie und die erforschen, wie verbreitet rechtsextreme, menschenfeindliche und autoritäre Einstellungen in der eben sogenannten Mitte in der deutschen Gesellschaft sind. Ne? Und die wird, glaube ich, seit Anfang der 2000er Jahre regelmäßig durchgeführt.
Genau. Richtig, danke. Und dort steht zum Beispiel, und ich zitiere jetzt mal ganz langsam, da sind jetzt ein paar wichtige Begriffe drin, die schreiben, die neoliberalen Anrufungen des marktförmigen Leitbildes drücken sich in den Einstellungen von Menschen als relevante Normen aus. Das heißt, im Grunde genommen, das marktförmige Leitbild ist bei vielen Menschen stark verinnerlicht worden. Und vor knapp 10 Jahren haben noch mehr als jede zweite Person in Deutschland diesen Werten zugestimmt. Also mehr Wettbewerb, mehr Individualisierung, mehr Eigenverantwortung. Jede zweite Person. Da sind schon beachtlich viele. Da gab es natürlich dann auch nochmal in den letzten Jahren, je nach in der Corona-Krise, ist es ein bisschen zurückgegangen, weil dann mehr solidarische Praktiken und so weiter. Egal.
Ah ja, okay, das hätte mich nämlich jetzt interessiert, weil du sagtest, noch vor 10 Jahren, was hat sich seither getan?
Genau. Aber wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist es dann jetzt auch wieder gestiegen, da gibt es also keine Linearität. Und sie schreiben auch, dass damit stark zusammenhängt, dass diese neoliberale Leistungsgesellschaft, die sich sehr durchgesetzt hat in den Köpfen, ich würde ja sagen, trotz aller Brüche ist sie immer noch sehr dominant, ein Versprechen gegeben hat, nämlich das Versprechen, wenn du dich nur anstrengst, kannst du es schaffen. Das ist ein ganz wirkmächtiges Versprechen und man hat in dem Moment, wo dann Krisen kommen und die Leute stellen fest, das stimmt ja gar nicht, ich streng mich an und trotzdem habe ich hier Verluste, Status, Kontrollverlust und so weiter, damit, da sagen die quasi, der implizite Gesellschaftsvertrag von Leistungsgesellschaften, die eben das Recht auf Selbstverwirklichung geben, auf steigenden Wohlstand und so weiter, dieser Gesellschaftsvertrag ist brüchig geworden. Und wenn solche Personen, die das jetzt stark verinnerlicht haben, dann in die Krise geraten, ja, dann sind genau die ganz besonders enttäuscht und zornig. Und das sind nicht wenige. Und was ich ganz interessant finde, die Mitte-Studie, die wir da jetzt hier gerade am Wickel haben, die nennt diese Menschen unter der Kategorie, fasst sie die zusammen, die entsichert Marktförmigen. Also es gibt auch die gesichert Marktförmigen. Die entsichert Marktförmigen sind eben die das neoliberale Mindset verinnerlicht haben, aber gleichzeitig betroffen sind von den Folgen von verschiedenen Krisenerscheinungen. Und da schreiben die dann, es zeigt sich, dass entsichert Marktförmige nicht nur für libertär-autoritäre Einstellungen besonders empfänglich sind, sondern auch für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, für Demokratiefeindlichkeit und für rechtsextreme Ideologien. Also sie nennen diese Kategorie der Leute, die das neoliberale Mindset verinnerlicht haben, die Erfolgs- und Leistungsidentifizierten. Und sie sagen, dass von diesen Erfolgs- und Leistungsidentifizierten, die sich da ins Autoritäre und ins Illiberale driften lassen, wenn sie entsichert marktförmig sind, da sagen sie, das sind insgesamt knapp 20% der deutschen Bevölkerung.
Das ist schon mal ganz schön viel.
Ja, die nennen sie eine rabiat marktförmige libertäre Gruppe. Das ist sehr viel. Und diese betreffenden Personen zeigen in den Befragungen, die sie durchgeführt haben, wenig Solidarität mit genau denen, die in diesen neoliberalen Erfolgsanrufungen verlieren, die dem nicht entsprechen, ja. Und das ist natürlich krass, finde ich, weil es zeigt sich, dass der Neoliberalismus sich in den letzten Jahrzehnten auch seine neoliberalen Subjekte geschaffen hat. Und die kommen direkt aus der Mitte. Die sind in der Mitte, ja. Sie werden also nicht erst durch die Sparpolitik rechts, sondern sie wählen rechts, weil das, also diese autoritäre rechte Krisenlösungsmodus, wenn man das überhaupt als Lösung bezeichnen möchte, das ist eine Art von Krisenverarbeitung, die ihrem Weltbild entspricht. Und sie sozusagen in diesen Krisen wird genau entsprechend ihrer Subjektivität reagiert. Konkurrenz, jeder gegen jeden, Abwertung. Passt also total gut zusammen.
Mhm. Passt total gut zusammen und ja, zeigt eben auch nochmal, dass das nicht nur am Rande stattfindet, ne, sondern gerade, wie du betont hast, wirklich ja in der Mitte der Gesellschaft verankert ist.
Genau. Und da fällt mir jetzt gerade ein, ich habe ja immer mal wieder Diskussionen mit Leuten, die nicht im linken Spektrum entstammen. Ja, also wenn ich irgendwie mal auf einer Party bin oder was weiß ich. Und da hatte ich vor ein paar Wochen auf einer Geburtstagsfeier, saß ich neben einer Frau, die ich nicht kannte. Wir sind relativ schnell auf eine politische Diskussion gekommen und ich habe sofort gedacht, krass, das ist jetzt echt die absolute Personifizierung einer Angehörigen dieser Gruppe der entsichert Marktförmigen.
Mhm.
Die hat mir über ihre harte Arbeit erzählt, wie sie sich stundenlang abrakativ in die Nacht rein arbeitet und dann geschimpft auf Leute, die nicht arbeiten und trotzdem Geld kriegen, dem Staat auf der Tasche liegen. Sie von ihren Steuergeldern muss das alles finanzieren. Da gehören natürlich die berühmten Geflüchteten dazu, die Bürgergeldempfänger, der absolute Klassiker. Und sie hat original genauso argumentiert, wie ich es aus diesen Mitte-Studien kannte. Und dann gab es noch eine andere Person, die mir gegenüber gesagt hat, wie du wählst die Linke, die ist mir zu sozial.
Mhm.
Und das finde ich so bezeichnend. Man merkt also, die Linke mit ihren Idealen der Solidarität passt nicht zu den Subjekten, die marktförmig denken, ob sie jetzt entsichert sind oder nicht. Ja.
Mhm. Total wichtiger Punkt. Und gleichzeitig gibt es ja eben trotzdem die Menschen, die irgendwie in den Krisen auch in solidarischen Bewegungen mitwirken, die mit aufbauen, die dafür empfänglich sind für solidarische Gedanken. Ne? Wie würdest du das einordnen?
Also auf jeden Fall. Und das finde ich ist auch ein Hoffnungsschimmer. Die Menschen reagieren immer nur so in bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen. Da komme ich vielleicht ganz am Schluss nochmal darauf zu sprechen. Das ist gut, dass du den Punkt ansprichst. Das ist wichtig. Aber nichtsdestotrotz, die Rechten vertreten halt derzeit besonders auch Werte, Haltungen, Überzeugungen, die bereits in der Mitte vorliegen. Und da kommt nochmal, finde ich, jetzt ein zentraler, weitergehender Punkt rein. Sie sind halt nicht das ganz andere, als das, die gerne in der Öffentlichkeit immer dargestellt werden. Ne? Viele Positionen der Rechten werden auch von den sogenannten Mitteparteien vertreten.
Mhm. Mach nochmal ein Beispiel.
Ich mache mal ein Beispiel mit nochmal Kaufmann, der eine dieser Artikel geschrieben hat, wo er diese Studien zusammengefasst hat. Hatten wir in der letzten Folge ausführlicher, Stefan Kaufmann. Der hat gesagt, dass auffällig war laut einer dieser Studien, dass parallel zum Erfolg von den rechtspopulistischen Parteien sich in den Einstellungen der Menschen eine kleine Nuancenverschiebung ergeben hat, nämlich sie haben eindeutig angefangen zu unterscheiden zwischen den ökonomisch nützlichen und den ökonomisch weniger nützlichen Einwanderern. Ja. Also auch die AfD sagt nicht in ihrem Programm alle Ausländer raus, auch wenn es natürlich Vertreter von rechts gibt, die das tun. Aber die parteiförmigen Rechten, die sagen, die nützlichen Migranten, die sollen da sein. Die, die das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands und damit den Standort Deutschland befördern, die Fleißigen, die dürfen hierbleiben.
Das ist auf jeden Fall weit bis ins bürgerliche Lager hinein verbreitete Haltung auch, ne?
Ja, das ist eine Haltung, mit der die AfD gerade nicht alleine steht. Fast alle etablierten Parteien propagieren, dass die Einwanderer, Einwandererinnen, die zum deutschen BIP beitragen, zum deutschen Wachstum, dass die willkommen sind, die anderen halt eben nicht.
Mhm. Und ich meine, wir sehen das ja gerade total aktuell, wie an allen Ecken versucht wird, Grenzregimes und Einwanderungsregimes da irgendwie zu verschärfen.
Mhm. Genau. also um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ja. Also Kaufmann schreibt, es gibt ja von rechter Seite immer diesen Spruch, Wirtschaftsflüchtlinge raus. Ja, also Menschen, die hierher kommen, weil sie in ihren Ländern zu arm sind, die sollen raus aus Deutschland. Und die Mitte, aus der Mitte hören wir oft den Ruf, Deutschlands Wirtschaft braucht Migration. Und er sagt eben, eigentlich liegen beiden Sprüchen die gleichen Maßstäbe zugrunde. Man betrachtet Menschen mit Migrationshintergrund einzig nach ihrer ökonomischen Nützlichkeit. Da ist die AfD und die Mitte nicht einfach nur nah beieinander, da sind sie identisch. Und ein weiteres Beispiel, was jetzt zu dieser Rechts und die Mitte ist jetzt nicht so weit voneinander entfernt, ich sage jetzt mal die konservative Mitte vor allen Dingen auch, ne, ist das Thema Nationalismus. Ja, also rechte Parteien beschwören ja in der Regel eine schwere Krise der Heimat. Heimat wird ja oft identisch mit dem jeweiligen Nationalstaat verstanden. Und die Nation gilt dann, wenn die Deutschland im internationalen Wettbewerb absteigt, als existenziell bedroht. Und da kommen dann eben oft solche Formulierungen wie unser Wohlstand ist in Gefahr, Deutschland droht Deindustrialisierung. Das sind alles Sprüche, die jetzt nicht nur von der AfD kommen. Das ist also eine starke Identifizierung mit Deutschland. Und das ist auch nicht allein die AfD. Die breite bürgerliche Mitte denkt so. Und nur mal, um eine kleine Illustration zu geben. Ich habe neulich auf Instagram Philipp Amthor gesehen, wie er...
Den CDU-Politiker.
Genau, wie er seinen Kanzler Friedrich Merz, also unser aller Kanzler, der ja bei Trump war vor ein paar Wochen, und Amthor hat ihn dann gelobt auf Insta und hat gesagt, bei diesem Besuch, da haben die Leute gespürt, Deutschland ist wieder wer in der Welt, ne, weil Merz sich da so gut verkauft hat, Amthor zufolge. Das heißt, an das Nationalbewusstsein nicht nur zu appellieren, sondern es stark verinnerlicht zu haben, das ist kein Alleinstellungsmerkmal der Rechten. Das heißt, all diese ganzen Maßstäbe, die rechten Parteien anlegen, die müssen sie gar nicht neu erfinden, sondern die liegen bereits vor. Die werden nur noch radikaler angewandt. Ja, und das gilt übrigens nicht nur für Nationalismus oder für die Bewertung von Menschen nach Nützlichkeit. Ja, übrigens nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund werden nach Nützlichkeitskriterien bewertet, sondern eben auch Obdachlose und so weiter, Erwerbslose und so weiter und so fort. Also es ist ja, geht ja breit, ist ja ein relativer breiter Blick, sondern auch die ganze Wettbewerbslogik und eben dieser Kampf des Stärkeren in der Konkurrenz, was AfD-Wirtschaftsprogramm stark verankert ist, was du genauso findest. Das ganze Wirtschaftsprogramm von FDP, CDU und AfD müsste man mal nebeneinander legen. Da sind nicht ganz
sehr so große Überschneidungen.
Große Überschneidungen, genau. Daher ist mir das auch manchmal schleierhaft, wieso immer so von Brandmauer geredet. So, ich frage mich, wo ist denn diese Brandmauer? Ja, es ist auch, finde ich, überhaupt nicht verwunderlich, dass es CDUler gibt, die ohne Manschetten über Koalition mit der AfD nachdenken, gerade auf Landesebene. Ne? Da gibt es jetzt nicht mehr so richtig viel Brandmauer.
Also,
ja, und um jetzt mal eine Bilanz zu ziehen, also eine Zwischenbilanz, das kann man eigentlich sagen, dass diese krisenanfälligen, neoliberalisierten, kapitalistischen Gesellschaften, in denen dann nichts mehr sicher zu sein scheint, weder der Job, noch die Zukunft, noch dein Geld auf dem Konto, noch die sozialen Zusammenhänge, das Geschlecht, die Sprache, alles gerät irgendwie ins Wanken und da scheinen dann diese rechten autoritären Krisenverarbeitungsstrategien einfach näher zu liegen, weil sie, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, ein Gefühl von Stabilität und Sicherheit vermitteln. Und zwar in der Zugehörigkeit zu festen, unverrückbaren, vertrauten Gemeinschaften und Gewissheiten, wie unter anderem die Nation, ne? Aber eben auch das klassische Familienbild, die klare Geschlechterrollenverteilung, es gibt halt Mann und Frau. Und dazu gibt es in dem Buch, was ich in der ersten Folge schon erwähnt hatte, mit dem schönen Titel Rechts, wo die Mitte ist, auch in Anlehnung an Bini Adamczak, die wir auch schon in der Folge erwähnt hatten, die Autorin auch des Buches Kommunismus für Kinder und beziehungsweise Revolution. Also in diesem Buch wird gesagt, dass die Zugehörigkeiten zu diesen als quasi naturgegeben wahrgenommenen Kollektiven, die gilt halt nicht als verhandelbar, weil sie den Mitgliedern qua Geburt zusteht. Ja. Das heißt, Heidmeier nennt das Identitätsanker. Sie geben den Menschen Halt. Ja. Und das bedeutet natürlich, dass im Konkurrenzkampf dann natürlich genau danach selektiert wird, wer rausfällt und wer nicht. Nämlich die, die eben qua Geburt zu diesen jeweiligen Gruppen dazugehören, um es jetzt mal so ganz grob zu schildern. Ja, also wer da anders lebt, wer an diesen festgegebenen, unverrückbaren, imaginierten Gemeinschaften oder Geschlechterrollen rüttelt, der bedroht das. Und der wird, also daher kommt vermutlich auch der Hass auf Queers, auf Feminismus und so weiter und so fort.
Also sehr naheliegend, dass man in diesem Gefühl von so viel geht verloren, so viel Kontrollverlust ist da und Entsicherung, dass die Leute dann umso härter irgendwie das verteidigen, von dem sie glauben, das gibt mir gerade Halt.
Exakt, genau, ja. Genau. Und quer dazu liegt dann aber wieder die Leistungsideologie, wo dann andere, die nicht zur Nation gehören, dann geduldet sind, wenn sie dazu beitragen, die Nation groß zu machen, was dann einen selbst wieder aufwertet, ne? Und so, und die Quintessenz davon ist aber, ich habe das jetzt wirklich sehr verkürzt alles dargestellt, aber ich glaube, der Punkt ist klar und die Quintessenz für mich ist aber, dass wir, wenn wir uns die Studien nochmal angucken, manche zumindest dieser Studien, wie ich hatte es in der letzten Folge eingangs schon erwähnt, dass manche eben von rechtsradikal und linksradikal wählen und damit insinuieren, es gibt so eine gute Mitte, so eine demokratische Mitte, dass das auch hochideologisch ist, weil genau aus dieser Mitte, wie wir jetzt gelernt haben, eigentlich schon angelegt sind diese rechten Ideologien. Ne?
Mhm. Man muss es immer wieder betonen.
Genau, genau. Mhm. Der linke Publizist und Theatermann Thomas Ebermann, der spitzt das nochmal anders zu. Und ich betone jetzt auch, er spitzt das wirklich zu. Der tourt übrigens derzeit mit einem Theaterstück und noch mit anderen Leuten durch Deutschland. Das Theaterstück heißt Normal, eine Besichtigung des Wahns. Und Ebermann wurde zu diesem Performance-Stück interviewt. Und da sagt er in diesem Interview, gegenwärtig haben wir es eher mit einem Weg der reaktionären Ausprägung der Demokratie zu tun, als mit der faschistischen Abschaffung der Demokratie. Ne? Also das ist schon nochmal eine sehr deutliche Zuspitzung.
Übrigens ganz kurz, am 27. November kann man das Stück sich auch anschauen in der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin. Man kann sich da auch schon für anmelden, ne? Also macht das sehr gerne.
Ah ja, genau.
Aber nochmal zurück, wenn ich dich richtig verstehe, würdest du also sagen, rechte Weltanschauungen, die bieten sich halt eher an, weil sie aus der hiesigen Gesellschaft herrühren, also sozusagen aus der neoliberalen, globalisierten Welt?
Ja, also ich würde die Betonung eigentlich eher auf kapitalistisch globalisierte Welt legen, weil natürlich, ich vermute auch, dass die neoliberale Variante des Konkurrenzkapitalismus bestimmt menschenfeindliche Haltung nochmal näher legt, weil sie die Konkurrenz verschärft hat und die Individualisierung und die soziale Unsicherheit verstärkt hat, als wenn du das jetzt vergleichst mit dem Kapitalismus, dessen soziale Verwerfungen aufgefangen werden, jetzt also zum Beispiel von einem starken Sozialstaat. Ne? Aber die Konkurrenz, die ist ja in jeder Art von Kapitalismus schon mal per se vorhanden. Sie gehört eigentlich zu den Grundstrukturen. Ne? Und ganz genauso wie der Umstand, dass die Mehrheit der Menschen eigentlich eigentumslos sind, das hatten wir auch schon mal in einer der letzten Folgen, und die Mehrheit für die Minderheit der Eigentümer an den Produktionsmitteln arbeiten muss. Das ändert sich, also das liegt einfach eh schon immer vor, so, soweit man eben in einer kapitalistischen Gesellschaft lebt. Und da liegt meines Erachtens ein tiefer liegender Grund, warum solche rechten Ideologien einfach anschlussfähiger sind.
Vielleicht sagst du dazu noch mal ein bisschen mehr, also die ganze Frage von der Eigentumsfreiheit.
Ja, genau. Das ist meines Erachtens ein Punkt, der da gar nicht so oft thematisiert wird in diesen ganzen Erklärungen, warum Leute rechts wählen und wie der Zusammenhang zu Ökonomen ist. Wir hatten ja in einer Folge auch mal das Thema Privateigentum. Und da habe ich ja auch schon mal versucht zu erklären, dass diese Ideologie, jeder ist seines Glückes Schmied, und die andere heißt, ohne Fleiß kein Preis. Also das sind diese Sprüche, die diese Ideologie ausdrücken oder versinnbildlichen, dass das sehr stark verinnerlicht ist, auch in diesen, genau, entsicherten marktförmigen. Meines Erachtens muss man da einfach nochmal dran erinnern, wir verstehen ja unter Ausbeutung immer schlechte Arbeitsverhältnisse, aber mit Marx ist Ausbeutung ja ein ganz grundsätzliches, jenseits von einer normativen Bewertung, soziales Verhältnis, was eben bedeutet, wir als Beschäftigte in kapitalistischen Unternehmen, das sind einfach auch sehr viele Menschen, ja, bekommen einen Lohn und denken, mit diesem Lohn ist jetzt schon unsere Arbeit bezahlt und es geht alles mit rechten Dingen zu. Das stimmt aber nicht. Bezahlt bekommen wir ja nur die Arbeitskraft und der Wert dieser Arbeitskraft liegt immer unter dem, was wir tatsächlich gearbeitet haben. Sonst gibt es gar keinen Gewinn, keinen Mehrwert und so, ne? Das sehen wir aber nicht, weil wir eben den Lohn kriegen und denken, damit ist schon alles abgeglichen. Und genau deshalb, weil wir das nicht sehen, glauben wir ganz einfach oder nicht zwangsläufig, aber es liegt sehr nahe zu glauben, dass das eben stimmt, dass die eigene Arbeit Eigentum begründet. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass das eine glatte Verkehrung ist. Also ne, es sieht so aus, als würde eigene Arbeit Eigentum begründen. Dabei ist es nicht so, weil die Mehrheit der Menschen eigentumslos ist und die Arbeit der Mehrheit das Eigentum, den Reichtum der wenigen begründet. Und diese Verkehrung, da sagte Marx eben, dass darauf die Mystifizierung der bürgerlichen Gesellschaft beruht. Mystifizierung bedeutet ja so ein bisschen was wie Verschleierung, ne? Also wir nehmen tatsächlich die Verhältnisse nicht wahr, wie sie wirklich sind. Oder anders gesagt, Kapitalismus stellt sich uns anders dar, als er tatsächlich ist.
Mhm. gesprochen. Also sehr wichtiger Punkt mit der Eigentumslosigkeit.
Wir haben alle den Eindruck, wir sind alle freie, gleiche, berechtigte Marktsubjekte und haben alle die Freiheit, tun und zu lassen, was wir wollen. Das ist ja die bürgerliche Freiheit, die dir das sozusagen sagt. Das heißt, wir haben eine Eigentumsfreiheit, aber was halt nicht stimmt, ist, dass diese Eigentumsfreiheit es jedem ermöglicht, es zu was zu bringen, wenn er sich nur anstrengt. Das ist die Ideologie.
Mhm.
Und dann, wenn es dann tatsächlich so ist, du nimmst es gar nicht wahr, dass du grundsätzlich erstmal eigentumslos bist und dich eh abrackerst umsonst, du ausgeliefert bist, so sehr du dich anstrengst, diesen Krisen, ja, und dann wirst du getroffen von den Krisen, verlierst deinen Job, alles wird immer teurer, der Staat baut alles zurück in dem Dorf, wo du lebst und, ja. Du hast ja nichts, was dich auffängt, gerade weil du eigentumslos bist, ja. Dann ist es aber, wenn du nicht siehst, woher das wirklich kommt, nämlich aus diesen grundsätzlichen Strukturen, liegt es sehr nahe, andere dafür verantwortlich zu machen, anderen die Schuld zu geben. Da kommt dann diese Projektionsleistung. Und wem gibst du die Schuld? Jemand, von dem du denkst, der strengt sich nicht an und kriegt trotzdem was, ja. Oder der ist so blöd und strengt sich irgendwie total an und kriegt trotzdem was und ich streng mich an und muss jetzt irgendwie um mein Eigentum kämpfen. Deshalb wird es ja auch immer mit aller Gewalt verteidigt, das bisschen, was die Leute sich da erarbeitet haben unter diesen genannten Bedingungen. Und warum sie dann nicht so sehr die Reichen angehen, ja, weil es ja immer heißt, dass die Rechten sich Sündenböcke und einfache Erklärungen suchen. Ich finde es eigentlich relativ naheliegend, dass sie gar nicht so sehr dann die Superreichen angreifen und sagen, hier, das ist doch alles sozial ungleich, weil die haben sich sehr verdient. Die waren entweder besonders clever oder eben nicht so blöd wie man selber, haben halt ein paar krumme Dinge gemacht, was weiß ich. Auf jeden Fall finde ich es gar nicht so schwer zu erklären, warum sie eben eher nach unten und nicht nach oben treten.
Das finde ich auf jeden Fall einen total wichtigen Punkt, den du da machst. Es scheint so, als hätten die Reichen sich das halt besonders verdient. Ne? Das passt sozusagen in diese ideologische Alltagswahrnehmung. Aber ich finde, ein weiterer Aspekt ist halt auch einfach, dass ich glaube, viele Leute, die es vielleicht doch anders sehen, sind aber im Grunde ihres Herzens total demotiviert, weil sie sich denken, seit Jahren und Jahrzehnten versucht man daran, was zu ändern und vielleicht eine Vermögenssteuer mal wieder irgendwie zu erheben und so weiter. Und wir kriegen es halt einfach nicht durchgesetzt. Also es fehlen ja auch irgendwie so ein bisschen die motivierenden Beispiele, wo wir da was gewinnen können. Ne?
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Ich wollte nochmal drauf auf diese verkehrte Wahrnehmung, auf diese Undurchsichtigkeit der Verhältnisse. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Verschwörungstheorien blühen können. Ne? Also wenn du deine eigenen Verhältnisse nicht durchschaust, weil sie mystifiziert sind, dann neigt man natürlich auch dazu, fremde Mächte verantwortlich zu machen für das Elend oder irgendwelche Verschwörungen sich auszudenken. Genau, weil im Grunde genommen, das ist, wenn wir über das Erstarken der Rechten reden wollen, da komme ich jetzt wieder auf den Punkt, dann glaube ich, müssen wir eben auch über diese tieferen Strukturen des Kapitalismus reden und nicht nur seine neoliberale Variante, sondern darüber, wie sich der Kapitalismus den Menschen darstellt und wie er wirklich ist. Weil in der tiefen Struktur siehst du, dass sowieso immer jeder für sich gucken muss, ja, in dieser Individualisierung. Und die Gemeinschaften, die dann angeboten werden, die werden ja nicht von rechts angeboten, sondern manchmal auch von links, dass man betont, ja, wir hatten früher auch viel mehr sozialen Zusammenhalt, die Gewerkschaften waren stärker und. Das ist ja dann oder den Sozialstaat, der dann für mehr sozialen Ausgleich sorgt, der ist eigentlich nur ein Kit für diese, jeder guckt auf seins, ne? Der löst diese Trennung nicht, diese nicht vorhandene Verbundenheit, ne? Und deshalb ist der auch so brüchig immer wieder.
Mhm. Ja. Und trotzdem jetzt nochmal daran anschließend die Gretchenfrage, wie kommen wir da raus? Also was wären dann für dich, wenn du das jetzt alles so siehst, was wären für dich Strategien gegen rechts?
Also erstmal würde ich natürlich jetzt sofort zu allem Ja sagen, was da auch aus diesen Studien gefolgt wird. Ne? Also auch was die von dem New Economic Forum fordern, was wir in der ersten Folge schon mal erwähnt haben, dass sie eben sagen, es braucht eine sehr viel stärkere Ressourcen, auch in der Fläche. Die öffentliche Daseinsvorsorge muss ausgebaut werden, vor allen Dingen in den Kommunen und so weiter. Würde ich allem sagen, unbedingt Vermögenssteuer und so weiter. Nur, da wir ja wissen, dass dieses Denken sehr tief verankert ist, ja, wissen und auch diese Errungenschaften im Kapitalismus, solange der sich nicht verändert, immer wieder zur Disposition stehen. Bei der nächsten Krise wird das alles wieder zurückgebaut. Glaube ich, muss man zusätzlich zu diesen Maßnahmen auch immer noch an anderen Schrauben drehen. Vor allen Dingen, indem man sich wechselseitig diskutiert untereinander. Also innerhalb der Linken nochmal sehr viel mehr darüber diskutiert, in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich. Weil ich finde, also so nehme ich das zumindest wahr, dass wir seit 150 Jahren in der breiten Linken, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, noch kein gemeinsam geteiltes Verständnis davon haben, in welchem, was Kapitalismus eigentlich ist, um es mal so zu sagen, ja. Und Ich will jetzt aber auch noch was dazu sagen, was mir total wichtig ist. Ich würde nicht sagen, dass aus dem Kapitalismus heraus zwangsläufig rechte Weltanschauungen entstehen. Also so ein Determinismus gibt es nicht. Es wäre auch durchaus denkbar, dass historisch die linke Bewegung als Massenbewegung neu aufersteht als Krisenlösungsstrategie. Und über die Bedingungen, über die das möglich wäre, die das begünstigen würde, über die würde ich mich eigentlich viel lieber unterhalten. Und genau das wäre dann eben für mich wahrscheinlich auch automatisch eine Strategie gegen rechts, ne? Dass man da auf diese Bedingungen käme, die man einführen müsste, um die Leute für soziale, solidarische Alternativen zu begeistern. Okay, und da würde ich jetzt zum Beispiel, um mal einen konkreteren Punkt zu nennen, sagen, schon beim Nationalismus würde ich denken, muss man unbedingt abrüsten, und zwar in jeder Hinsicht. Als Linke, finde ich, sollte man zum Beispiel keine Standortpolitik für die nationale Wirtschaft betreiben wollen, sondern man muss unbedingt wieder internationalistischer denken und werden. Also ihr kennt bestimmt den alten Spruch an der Hauswand in Kreuzberg, Berlin, wo draufsteht, die Grenzen verlaufen nicht zwischen den Nationen, sondern zwischen oben und unten. Ich weiß, platte Nummer, aber da ist einfach was dran, ja. Wir müssen insgesamt, finde ich, raus aus diesen imaginierten Gemeinschaften, wie eben Nation das eine ist. Wir müssen bei allen Konflikten, auch bei kriegerischen Konflikten, nicht in diesen Kategorien der Nation denken. Wir dürfen uns selbst nicht identifizieren. Das erinnert mich an was, als ich noch Politik studiert habe, hat mein Prof Wolf-Dieter Nah, lebt leider nicht mehr, mal gesagt in einem Seminar, sobald wir merken, dass wir anfangen, uns zu identifizieren mit Nation, mit was auch immer für einer Gruppierung, Kopf ab. Und das habe ich mir gemerkt.
Kopf ab, okay.
Alles klar. Unseren eigenen.
Ja, Kopf kurz mal abnehmen, zurechtschütteln und wieder draufschrauben und genau. Anders weiterdenken.
Genau. Okay. Aber Eva, sag du, hast du noch irgendwas zu ergänzen an Strategien, die dir jetzt vor diesem ganzen Hintergrund dann auch noch einfallen würden?
Naja, ich habe jetzt nochmal so gedacht, es wäre total lohnenswert, in einer Sendung nochmal stärker darauf einzugehen, was wären so Bedingungen, Voraussetzungen dafür, dass eine Linke mit einem solidarischen Projekt irgendwie wieder mehr Stärke erfährt. Und wir haben ja in der letzten Folge das auch kurz angerissen und verwiesen auf einen Text zum Beispiel von Lia Becker unter dem Schlagwort sozialer Antifaschismus, dass wir da einen starken gesellschaftlichen linken Pol schaffen müssen. Und es wäre sicherlich interessant, sich das genauer anzugucken. Was kann das eigentlich heißen unter den Bedingungen, die wir gerade erleben? Aber das nehmen wir uns mal mit auf den Zettel, würde ich
vorschlagen. Sehr gute Idee, ja. Genau. Finde ich total gut, so als Fortsetzung, genau.
Wieder wahnsinnig viel gelernt und möchte mich sehr bedanken bei dir. Und ich fand es jetzt, sind zwei irgendwie super Folgen, auch um die über den Sommer vielleicht auch nochmal in Ruhe zuzuhören, wenn man nicht alles jetzt in einem Wusch, in einem Schwung durchhören kann. Genau, und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen, Sabine, hast du noch ein Mitbringsel?
Ich muss echt passen.
Ich habe auch keins, aber das macht doch überhaupt nichts, weil ich
es
habe...
Es ist eh schon so viel.
Ja, genau. Ich habe den Eindruck... Hier steckt sowieso total viel drin an Shownotes, die wir noch nachliefern auf jeden Fall und an weiteren Zweigen, die man sich anschauen kann. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt eine gute Zeit, hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht und meldet euch gerne unter armutszeugnis@rosalux.org, wenn ihr uns was mitteilen wollt. Macht es gut, bis bald.
Auf Wiederhören.